Ich räume gerade die Gebetsetiketten weg. Das sind die Zettel für die, die am Schluss bereitstehen für Gebete, wenn ihr Gebetsanliegen habt. Bei der Gelegenheit wollte ich daran erinnern, nachher vergesse ich sonst. Also wenn ihr nach der Predigt Gebet möchtet, kommt nach vorne, hier sind Leute, die bereit sind mit euch zu... Das ist auch nach der Predigt. Aber der Gottesdienst hört nicht mit der Predigt auf, das ist natürlich richtig. Ja, eine Predigt über Wunder. Oder streng genommen möchte ich es mal so sagen, eine 7-Wunder-Predigt. Ist eine von diesen ganz tollen Geschichten, die es in der Bibel gibt. Wobei Geschichte nicht meint, dass es eine Erzählung ist, eine erfundene, sondern ein Ereignis. Es geht um Paulus und Silas und ich lese von Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 37. Da heißt es so schön, nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Noch in derselben Nachtstunde nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Und die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Ist das nicht eine tolle Geschichte? So eine Geschichte mit unheimlich viel Action. So eine, die man gerne auch in der Sonntagsschule erzählt, weil man sich so richtig schön bildlich vorstellen kann, was da an wunderbaren Dingen passiert ist. Schläge, Gefängnis, in den Block geschlossen, Erdbeben, Freiheit, Selbstmordversuch und Happy End. Das ist eine Geschichte fürs Herz. Man kann diese Geschichte natürlich auch von einer ganz anderen Seite her betrachten, nämlich von meiner Lieblingsseite. Da drüben steht die Jahreslosung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich finde es schon verblüffend, wie oft sich in biblischen Geschichten diese Aussage unseres allmächtigen Gottes wiederfindet. Paulus und Silas im Stock, ganz schwach. Und doch erweist Gott seine Macht in gewaltiger Weise. Dieses Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig ist sicher eins dieser göttlichen Prinzipien. Aber über dieses Thema habe ich ja schon an Ostern gesprochen und darum nur ganz am Rande. Und Ostern ist ja eben erst gewesen. Also suchen wir nach anderen Aussagen dieses Textes, die für uns heute relevant sind. Zum Verständnis nochmal der Hintergrund. Paulus und sein Gefährte Silas sind zum ersten Mal in Europa, in Philippi in Mazedonien. Wir kennen ja vielleicht diesen Traum, wo Paulus in der Nacht diesen mazedonischen Mann sieht, der zu ihm sagt, komm herüber und hilf uns. Bis dahin war nur Kleinasien das Missionsziel des Paulus gewesen und jetzt also Europa. Die beiden gehorchen Gottes Weisung. Sie sind, wie man das heute so im Jargon oft sagt, aber diesmal buchstäblich im Namen des Herrn unterwegs. In Philippi nun gehen sie gegen den dort herrschenden Aberglauben vor, indem sie eine Frau von ihrem Wahrsagegeist befreien. Diese Wahrsagerei, dieser Markt, die da beschrieben wird, hat natürlich ihren Chefs, ihren Herrn ganz schön Geld eingebracht. Und das, diese finanziellen Einbußen, die diese Leute nun erleiden müssen, weil diese Frau eben nicht mehr wahrsagen kann, dadurch kommt es dazu, dass eine Gerichtsverhandlung einberufen wird, in der Paulus und Silas angeklagt werden von diesen Herren dieser ehemaligen Wahrsagerin. Und es gibt so allerlei ungerechtfertigte Vorwürfe. Das wiederum führt zu einer Verurteilung, zuerst zur Prügelstrafe und dann zum Gefängnis. Und da geht unsere Geschichte los. Jetzt stecken also die beiden im Block. Unschuldig, unbequem, mit wahrscheinlich ganz heftigen Schmerzen von den Stockschlägen. Kaum in der Lage, sich zu entspannen und zu schlafen. So ein Block, ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gesehen habt, manchmal kann man das noch sehen, in alten Burgen gibt es ja so schicke Gefängnisse, wo sowas dann demonstriert wird. So ein Block, das ist ein richtig schwerer Holzbalken, in der Regel gespalten, mit zwei Löchern, wo die Füße reinkommen, und dann wird das Ganze zusammengeschraubt. Gar nicht bequem und ganz sicherlich hinderlich bei einer eventuellen Flucht. Und nachdem man sie hart geschlagen hatte, bedeutet ja nicht, dass sie mal gestreichelt worden sind, sondern das hat wirklich schlimm wehgetan. Und hinterher heißt es ja auch, dass der Gefängniswärter diese Wunden auswusch. Also das muss schon bös gewesen sein. Und so sitzen sie nun da, verkrampft in diesem engen, dunklen, kalten Loch im Gefängnis von Philippi, umgeben von lauter Verbrechern. Es erinnert so ein bisschen an Christus am Kreuz, unschuldig, von Verbrechern umgeben. Und was machen sie nun? Das, was wir alle machen würden, sie beten. Klar, sie beten. Das erscheint uns völlig klar und richtig. Jemand, der so mit Gott lebt wie Paulus, der wird jetzt ganz sicher Gott um Hilfe gebeten haben. Wird geschrien haben, Gott, befreie mich aus dieser schlimmen Situation. Sie werden geklagt haben, wie David es in den Psalmen tat, wegen der Ungerechtigkeit, die sie erfahren haben. So jedenfalls hätte ich reagiert. Aber nein, in unserem Text steht etwas anderes. Sie beteten laut und lobten Gott dabei. In dieser Situation Gott loben, das ist für mich nahezu unmenschlich, das muss ich euch sagen. Es ist für mich das erste Wunder. Das Wunder, dass sie dazu in der Lage waren, unter Schmerzen und unter Bedrängnis und unter seelischer Verletzung in der Lage sind, Gott zu loben. Welches Gottvertrauen kommt hier zum Ausdruck? Welche tiefe Geborgenheit müssen die beiden empfunden haben? Wie sicher müssen sie sein, dass Gott ihnen ganz nahe ist, auch in dieser Gefängnissituation, weil er ihnen ja den Auftrag gegeben hat, hierher zu gehen und in seinem Auftrag sein Evangelium zu verkündigen. Welche Kraft haben sie von Gott erhalten, hier an dieser Stelle laut Gott zu loben? Sie haben bestimmt gesungen, großer Gott, wir loben dich. An dieser Stelle um Mitternacht im Block im Gefängnis von Philippi. Wie gesagt, für mich ein Wunder, wie sich Gott da im Leiden verherrlicht durch den Lobpreis des Paulus und Silas. Menschlich gesehen kaum vorstellbar. Vielleicht haben Sie auch die Losung der Herrenhuter an diesem Morgen, der für heute Morgen gilt, damals schon gelesen. Nein, natürlich nicht. Es steht in 1. Petrus 1, Vers 6. Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Gott bewahrt nicht vor Anfechtungen, sondern er führt heraus. Das war jetzt mein Zusatz, der letzte Satz. Es gibt Erzählungen, dass Christen vor ihrer Hinrichtung im Zirkus von Rom gesungen haben sollen. Das ist sowas Ähnliches. Daran musste ich denken, als ich diese Geschichte las. Oder ich musste an diese Christen denken, die auch heute noch unschuldig in irgendwelchen dunklen Löchern irgendwo in der Welt sitzen, weil sie Christen sind, weil sie angefochten werden, weil sie verfolgt werden, weil sie misshandelt werden, weil sie eingesperrt werden. Und diese Christen beten für ihre Peiniger. Das haben wir hier ja schon in den Open Doors Gottesdiensten auch gehört. Welche Kraft vermag Gott Menschen zu geben, die auf ihn vertrauen? Wie gesagt, das erste Wunder für mich. Aber dann weiter in unserem Predigtext. Plötzlich ein großes Erdbeben. Das nächste Wunder. Eigentlich ist ein Erdbeben in dieser Gegend kein Wunder, das muss man mal ganz klar sagen. Ein Erdbeben in einer Gegend, wo die afrikanische Scholle unter die europäische sich schiebt, Geologen werden genau wissen, das ist gar nichts Besonderes. Davon gibt es Dutzende im Jahr, vielleicht ist es ein besonders starkes gewesen. In einer so aktiven tektonischen Zone unseres Planeten passieren solche Erdbeben laufend. Gerade in Griechenland und der Türkei. Bodo und ich, wir waren jetzt in Zypern. Dort gibt es da eine Karte von Zypern mit ganz, ganz vielen Punkten, lauter Erdbebenereignissen in einem Jahr. Aber es ist ein Wunder, dass das gerade jetzt passiert. Also nicht, dass ein Erdbeben passiert, sondern dass ein Wunder gerade jetzt in diesem Augenblick passiert, wo Paulus und Silas, großer Gott, wir loben dich, singen. Wo es alle anderen Gefangenen auch hören. Wunder müssen für mich nicht unerklärbare Dinge sein. Manchmal ist allein der Zeitpunkt eines Geschehens wunderbar, nicht das Geschehen selbst. Ein Erdbeben also als Wunder Nummer zwei, wenn es Gott gefällt, stillt er Stürme, versetzt Berge oder er veranstaltet ein Erdbeben. Ein kleines für ihn, ein Klacks für ihn, der alles geschaffen hat. Haben wir nicht einen wunderbaren, einen tollen, einen allmächtigen Gott? Und jetzt Wunder Nummer drei. Und sogleich öffneten sich alle Türen und alle Fesseln fielen ab, heißt es in Vers 26. Dass sich Türen öffnen, wenn Erdbeben passieren, ist vielleicht auch nicht so wunderbar, weil die Wände wackeln, verschieben sich und dann gehen die Türen auf. Nur, wie sollen sich Fesseln lösen durch ein Erdbeben? Das ist mir absolut unklar. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und so ein Holzblock schon mal gar nicht. Warum soll ein Holzblock aufgehen, der schmerzhaft Füße einzwängt? Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber es übersteigt nicht Gottes Fähigkeiten. Wenn Gott das so will, dann hat das so zu sein. Fertig. Dann gibt es vielleicht noch ein Wunder. Nummer vier. Niemandem passiert etwas bei diesem Erdbeben, wo ja die Türen aufgehen, wo Fesseln abfallen, wo es sehr heftig ist, wo das Bett vom Gefängnisaufseher wackelt und er aufwacht. Niemandem passiert etwas, kein Mensch wird verletzt oder gar getötet. Jedenfalls steht nichts davon in unserem Text. Und wenn Gott das so will, dann hat das so zu sein. Wie gesagt, durch das Getöse dieses Erdbebens wird der Gefängnisaufseher wach. Er schreckt aus dem schwankenden Bett hoch und sieht die Bescherung, die da passiert ist. Alle Gefängnistüren stehen sperrangelweit auf. Und natürlich muss er annehmen, dass sich alle Gefangenen aus dem Staub gemacht haben. Und da er in besonderer Weise eingeschärft bekommen hat, aufzupassen für diese Gefangenen, steht in unserem Text vorher, ist er natürlich auch in besonderer Weise verantwortlich. Und er wird dafür gerade stehen müssen. Und da will er sich lieber selbst umbringen, als dass er von anderen bestraft wird und will sich in sein Schwert stürzen. Ist vielleicht ein alter Soldat, da macht man das so. Haben wir schon verschiedentlich gelesen in der Bibel, dass das Verantwortliche tun. Eine solche Pflichtverletzung würde ihm niemand verzeihen, auch wenn er eigentlich gar keine Schuld daran hat. Aber Paulus hält ihn zurück. Tu dir kein Leid an, denn wir sind noch alle hier. Und das ist für mich das Wunder Nummer 5. Nicht, dass Paulus ihn zurückhält, sondern dass wir alle noch da sind. Dass Paulus und Silas noch da sind, das mag vielleicht noch klar sein. Das sind ja liebe, fromme Leute, die gehen nicht weg. Aber die Gefangenen da, das waren doch wirklich Bösewichte. Das waren wirklich Verbrecher. Das waren Menschen der schlimmsten Sorte, wenn man das so bezeichnen will. Die sind alle noch da. Die Türen sind auf und keiner flieht. Die ganzen Ganoven, die da eingesperrt waren, haben diese wunderbare Gelegenheit zur Flucht gar nicht genützt. Ein Wunder für mich. Und auch ein Wunder für den Gefängnisaufseher. Erst vergewissert er sich, dass alles so ist, wie Paulus es gesagt hat. Er lässt sich Licht bringen, Schalter geht ja nicht, und dann bricht er zitternd vor Paulus und Silas zusammen. Er ist völlig fertig. So etwas hat er noch nicht erlebt. Und es geht einfach über seine Vorstellungskraft. Da muss etwas Übermenschliches am Werk sein. Erinnert mich an ein anderes Erdbeben, was wir auch aus der Bibel kennen. Als Christus am Kreuz starb, gab es ein Erdbeben, der Vorhang im Tempel zerriss und der Hauptmann neben dem Kreuz sagte, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Aufseher. Dieser Aufseher war sicher kein Weichei. einer, der bei der ersten besten Gelegenheit zusammenbricht. Das war ein harter Knochen. Wahrscheinlich ein, wie gesagt, ein altgedienter Soldat, der wohl schon so manchen Kampf bestanden hat. Geschult vielleicht in der römischen Armee zu Härte und Rücksichtslosigkeit. Ein Gefängnis damals war ganz sicher keine soziale Einrichtung und nicht für Rehabilitation eingerichtet. Grausam ging es dazu. Und das war seine Arbeit. Und seine Kunden waren der Abschaum der Gesellschaft. Ebenfalls keine Weicheier. Denen musste er gewachsen sein. Warum betone ich das so? Weil nämlich jetzt das nächste Wunder ansteht. Wunder Nummer 6. Dieser harte Knochen bekehrt sich. Wir erleben vielleicht in unserem Leben auch manchmal harte Knochen. Menschen, denen wir kaum etwas Gutes zutrauen. Vielleicht sind es Chefs, vielleicht sind es Kollegen, vielleicht sind es, wie wir auch wissen, Gegner in einem Rechtsstreit. Vielleicht sind es auch unbequeme Nachbarn, lauter harte Knochen. Aber kein Knochen ist so hart, dass ihm Gott nicht überwinden könnte. Es lohnt sich, auch für solche Menschen zu beten und sie zu segnen. Vielleicht erschüttert Gott ja auch einmal ihre Grundfesten durch ein wie auch immer geartetes Erdbeben. Unser Gefängniswärter hier war jedenfalls erschüttert durch das, was er hier erlebt hat. Und er tut etwas, was Gott keinem Menschen abnimmt zu tun. Er bricht zusammen. Er fällt auf die Knie, er kommt an den Punkt, wo er begreift, in seinem Fall ganz schlagartig begreift, hier offenbart sich etwas so Großartiges, dass ich davor nicht bestehen kann. Wir kennen das auch von Petrus. Nach dem großartigen Fischzug begreift er, dass er irgendwie, noch begreift er nur irgendwie, Gott vor sich hat und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sünde und Gott passen nun einmal so ganz und gar nicht zueinander. Und ich glaube, ohne dass ein Mensch begreift, wirklich vollständig begreift, dass er Sünder ist und von alleine so gar nicht zu Gott finden kann, kann es keine echte Bekehrung geben. Dieses Begreifen kann schlagartig sein, wie bei Petrus, Paulus oder unserem Gefängnisaufseher, oder auch ganz kontinuierlich langsam einsetzen, wie bei mir, der ich in christlichem Elternhaus groß geworden bin. Es ist notwendig, zusammenzubrechen, wie auch immer. Nach dem Begreifen seiner eigenen vollständigen Unzulänglichkeit kommt dann naturgemäß die Frage, wie komme ich da raus? Wie finde ich zu Gott? Petrus hatte da Jesus, den er fragen konnte. Paulus damals noch Saulus hatte den Hananias in Damaskus. Ich hatte meine Eltern und meine Pastoren. Und der Aufseher in unserem Text hatte Paulus und Silas. Wie komme ich da raus? Wie finde ich zu Gott? Liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich finde, das ist eine der allerwichtigsten Fragen im Leben eines Menschen. Es kann das Leben retten, wenn man sie stellt. Und wie gut, wenn es jemanden gibt, der diese Frage beantworten kann. Und die einzige und die einzig richtige mögliche Antwort lautet, Glaube an den Herrn Jesus. Glaube an den Herrn Jesus. Dieser Glaube an Christus rettet. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig oder gerettet werden, als nur der Name Jesus. Oder wie es in Epheser 2, Vers 8 lautet, noch ein Lieblingsvers von mir. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das können wir auch in unserem Text sehen. Gott war gnädig. Er war diesem Aufseher ganz gnädig. Er hat alles Mögliche angestellt, wunderbare Dinge angestellt, um dem Wärter seinen Weg zu weisen. Und dadurch kam der zum Glauben. Das ist für mich das Wunder Nummer 6, vielleicht das wichtigste aller dieser Wunder. Ein harter Knochen glaubt an Jesus, den Christus. Und auch hier in diesem Text bestätigt sich wieder dieser berühmte Vers, der Glaube kommt aus der Predigt. Es heißt, sie verkündigten ihm und allen, die im Hause waren, das Wort des Herrn. Und im Wort Gottes, das haben wir vorhin ja schon von Beate auch gehört, im Wort Gottes steckt Kraft. Gott wirkt durch sein Wort. Der Geist Gottes führt in die Wahrheit und Erkenntnis. Und auf einmal wird alles ganz klar und logisch. Es fällt ihnen nicht nur dem Wärter, sondern allen im Haus durch diese Predigt des Paulus und des Silas wie Schuppen von den Augen. Und sie kommen zum Glauben. Wenn man so will, ist das Wunder Nummer 7. Es sind alle, die das Zeugnis des Paulus und Silas hören, die zum Glauben kommen. Nicht nur der Gefängniswärter. Und dann als natürliche und logische Konsequenz dieses Glaubens lassen sie sich sofort taufen. Sie besiegeln sofort diesen neuen Bund mit Gott durch ihre Antwort auf seine Gnade, die Taufe. Diesen Gehorsamsschritt, den möchte Gott von uns. Das ist ganz normal. Und natürlich kann ich es mir an dieser Stelle nicht verkneifen. Wieder einmal zu sagen, wenn du zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus in deinem Leben, aber dich noch nicht aufgrund deines Glaubens hast taufen lassen, dann wird es höchste Zeit. Gott will das von dir. Ich finde, da gibt es gar keine Ausrede. Wenn das so ist, dann kommt auf uns zu und meldet euch. Und damit bin ich beim Resümee des Ganzen. Das wäre die erste Lehre, die wir aus diesem Text ziehen können. Wer zum Glauben kommt, soll sich taufen lassen. Was können wir ansonsten noch an Resümees aus diesem Text herausziehen? Nun, für mich ist der wichtigste Punkt der, Gott ist alles möglich. Es gibt nichts, was ihm zu schwer ist. Und darum gibt es auch überhaupt keine hoffnungslosen Situationen in meinem Leben. Es kann sein, dass ich bildlich gesprochen ungerecht verurteilt, geprügelt, in den Block gespannt und ins Gefängnis geworfen werde. Aber Gott kann mich da rausholen, wenn er will. Und wenn er gebeten wird. Das will er ja, dass er gebeten wird. Drittes Resümee. Gott handelt souverän. Das steht jetzt nicht so ausdrücklich in unserem Text, aber ich halte es für ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Es kann auch anders laufen im Leben eines Menschen als hier bei Paulus und Silas und dem Aufseher und seinem Haus. Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Apostel außer Johannes umgekommen sind und nicht gerettet worden sind aus Gefängnissen, obwohl sie auch im Auftrag des Herrn unterwegs waren. Gott befreit, wenn er will und wann er will. Und der letzte Punkt zum Merken für uns: Gott handelt immer liebevoll und richtig. Davon bin ich ganz felsenfest überzeugt und sein Wort sagt es auch. Alle Wege von denen, die Gott lieben, müssen ihnen zum Besten dienen. Übersetzt in unserem Text heißt das, manchmal muss auch ein Paulus Schläge, Stock und Gefängnis erleiden, bevor ein Auftrag zum Durchbruch kommt, bevor Menschen zum Glauben kommen. Gott kann aus jeder Situation meines Lebens etwas Gutes machen, auch aus Leid und Schmerz. Auch aus diesen bösen Situationen kann etwas Positives werden, auch wenn wir das manchmal in der Situation des Leides noch gar nicht sehen. Unser Gott ist groß, vertrauen wir ihn und loben ihn. Ich möchte zum Schluss noch einmal diesen Vers von 1. Petrus 1, Vers 6 lesen, aus der Losung von heute Morgen. Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Ihr werdet euch freuen. Amen.